Als TV-Expertin im Fußball der Männer stößt die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme in Bereiche vor, wo ihr nicht nur mit Freundlichkeit begegnet wird. In Folge 120 sprechen wir über berufliche Mental Load, Equal Pay, ihre Freiheitsliebe und die Wichtigkeit von Freundinnenschaften. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Flutlicht an. Ich hoffe, ihr habt die Pause vor 14 Tagen gut geschafft. Ich bin zurück und freue mich sehr darüber und freue mich vor allen Dingen sehr, dass ich in dieser Folge 120 wie immer nicht alleine hier bin, sondern eine ganz famose Gästin bei mir habe, nämlich Tabea Kemme. Hallo liebe Tabea, schön, dass du da bist.
Moin aus Norddeutschland.
Ja, du hast gerade schon verraten, du bist bei den Schäfchen.
Ja.
Und ich muss ja zugeben, ich bin eine große Anhängerin deines Insta-Accounts, weil diese Schäfchen, die sind wirklich auch durch das Internet, also wenn man nicht mal live bei ihnen ist, haben die eine dermaßen beruhigende Wirkung. Ja. Wie sehr ist jetzt einerseits ein bisschen eine platte Frage, aber ich muss sie tatsächlich mal stellen. Wie sehr erdet dich das, diesen Ankerpunkt da im Norden zu haben?
Zu 100%. Also die Frage ist absolut berechtigt, weil die Antwort ist, dass der Rückzug auf das Land in die Natur und bewusst auch mit den Schafen mir die komplette Energie für jede einzelne Sendung gibt und für jeden Auftritt, den ich habe und für jedes Thema, in das ich reingehe, ist immer wieder der Anker zurück zu den Wurzeln in die Natur. Und jetzt haben wir gerade 20 Lämmer.
Oh nein.
Ja, und auch 3 Buddellämmer, die mit der Flasche gefüttert werden. Und das ist echt eine richtig tiefe Verbindung, die man mit diesen Tieren hat. Das ist schon echt crazy. Manchmal ist es auch ein bisschen nicht beängstigend, aber natürlich hoch emotional. Wir hatten jetzt auch eine Geburt, das war eine Drillingsgeburt, da sind alle 3 dann verstorben aufgrund einer Lungenentzündung. Mhm. Und das ist schon hochemotional irgendwie, das hat mich dann selber auch irgendwie ja nochmal überrascht, dass das einen, das bewegt einen, ich sag's mal so.
Mhm. Ja. Ja, das ist, finde ich, diese Intensität mit den Tieren, die gilt natürlich auch, wenn es einem Tier schlecht geht. Ne? Ich merke das hier mit den Kätzchen immer, wenn da irgendwas ist. Und man kann ja dann auch so schlecht irgendwie fragen, erklär doch mal, wo tut's weh. Das ist schon eine fiese Nummer. Und gleichzeitig aber eben so dieses 5 Minuten dem Tier dabei zugucken, wie es einfach in der Sonne chillt und alles kriegt irgendwie ein anderes Gewicht so.
Ja, ja, voll. Also die, genau das ist auch das, was mich die Tiere lehren, immer wieder Pausen zu machen. Also das ist dann so, dass ich teils, so gestern Abend bin ich nach einem langen Tag in Hamburg zurückgekommen und bin um 9 Uhr abends nochmal rausgegangen, war bis 10:30 draußen und saß davon auf jeden Fall eine halbe Stunde einfach nur im Schafstall. Und da kamen die Lämmer zu einem und so richtig, richtige Regeneration, da fährt alles richtig runter. Also es, ich kann jedem das empfehlen, selbst wenn man selbst keine Tiere hat, irgendwo hinzugehen. Es gibt viele Gnadenhöfe, wo Tiere gerettet werden vor Schlachtereien. Und dort einfach Zeit zu schenken den Tieren und in den Austausch gehen, ist mega.
Ja, unterschreibe ich sofort. Und jetzt muss ich dich direkt mal mit einem Zitat konfrontieren. Ich habe festgestellt bei der Recherche, es gibt über dich unfassbar viele Artikel rund um die WM 2015 in Kanada. Und zwar nicht nur über das Sportliche, sondern dann auch so über deine Herkunft und wie du zum Fußball gekommen bist. Und überall sind plötzlich diese Artikel über diese dann oft auch mit Tabby und alles sehr verniedlichend und die kleine, aber energische Person ist irgendwie so eine Formulierung, die irgendwie mehrmals gekommen ist. Ich habe direkt, kannst dir wahrscheinlich denken, so diese hätte man so auch über einen jungen Fußballspieler geschrieben, Frage im Kopf gehabt.
Ja.
Und das eine Zitat, über das ich ein bisschen lachen musste, war, das fröhliche Dorfkind hat sich seine Natürlichkeit bewahrt.
Ja.
Was sagst du dazu?
Das resoniert zu 100% mit mir. Ja, ja, und das ist, also ich merke das ja selber immer wieder, ne? Auch gerade wenn ich immer mal wieder meine Werte neu aufstelle, beziehungsweise mich selbst damit konfrontiere, ist keep it simple. Ich habe selbst ein Tattoo am meinem rechten Fuß, da steht keep it simple, weil es ist, letztlich sind es die kleinen Dinge im Leben. Ich sage auch, Minimalismus ist der neue Luxus. Es braucht nicht viel und dementsprechend braucht es, sage ich mal, mich in meiner vollen Energie, meinen vollen Ressourcen. Nur dann muss man natürlich auch checken, was sind eigentlich die eigentlichen Ressourcen, ja, und vor allem auch Fähigkeiten. Und das lehrte mir halt ja auch der Sport, ne, über Jahre hinweg und dann darüber hinaus natürlich auch nochmal bei der Polizei auch einiges gelernt und ja, durch jegliche Seminare, durch die ich gehe oder Kommunikationsworkshops, das schon, oder auch Gespräche, Natürlichkeit, das wird warm in mir, wenn ich das auch höre, wenn man das so sieht, ist dann natürlich auch schon ein schönes Feedback.
Und gleichzeitig habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, diese Natürlichkeit ist was in Leuten, wenn man sich so in dem öffentlichen Kosmos bewegt, wie du das ja tust, so ein bisschen so ein Argwohn hervorruft, weil das so ungewöhnlich ist, dass daran ja irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Oder am Ende ist es dann eine aufgesetzte Natürlichkeit. Begegnet dir das manchmal?
Was mir oft auffällt, ist, dass ich ganz oft unterschätzt werde. Mhm. Das merke ich jetzt auch gerade in der Expertise einbringen. Jetzt, guck mal, ich bin jetzt 3 oder 4 Jahre im vielen Männerfußball unterwegs, mhm, und wie sich das auch entwickelt hat von, da sind wir jetzt halt, ob jetzt Josie oder Julia Simic auch so, wir sind jetzt erstmal am Start und wie wir jetzt beispielsweise auch viel mehr mit in die Sendung eingebaut werden, mhm, sei es jetzt beispielsweise bei Sky, dass wir das Bus-Ankunftsinterview machen, also wo wir quasi eigentlich als Expertin sogar jetzt eine Moderationsrolle übernehmen. Mhm. Also viel mehr Verantwortung, was ich genial finde, weil das liebe ich ja. Ja. Aber es ist spannend einfach zu beobachten. Und einmal haben wir auch gewitzelt bei einem Arbeitgeber. Naja, was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach zu zweit, also 2 Frauen an dem Tisch stehen? Oh nee. Also das kriegen wir noch nicht hin. Da werden alle maßlos überfordert
sein. Die Zuschauenden, ne? So von wegen, ja, um Gottes Willen, die klassischen, also, ne, um jetzt nicht da auch mit Klischees zu arbeiten, aber es gibt einen Typ Mann, der Männerfußball konsumiert, der nicht darauf klarkommt, dass da eine Frau steht und ihm Dinge erklärt. Ja. Und der hört dann auch nicht zu. Und da weißt du auch schon vorher, wenn da 2 Frauen stünden, dann würde der die auch ständig miteinander verwechseln, weil kennst du eine, kennst du alle. Und unterm Strich ist nur wichtig zu wissen, die haben keine Ahnung, ne?
Ja, das stimmt. Das gibt ja teils auch noch einen Kodex, dass gewisse Fangruppen, die diesen Kodex haben, im Männerfußball keinen Frauenfußball gucken. Also weil das ein Kodex ist. Wir unterstützen keine Frauen. Das muss man sich mal reinziehen. Und da reden wir in der ersten Bundesliga drüber.
Ja, das ist fantastisch. Und ich meine, da sind wir ja auch bei dem Thema, es wird ja niemand gezwungen, es zu gucken. Also ich interessiere mich auch beispielsweise überhaupt nicht für Skispringen, aber deswegen setze ich mich halt nicht den ganzen Tag vors Internet und beleidige Leute, die sich Skispringen angucken oder die Skispringen.
Ja, es ist Wahnsinn. Also das ist so eine Emotionsfilterung im Netz, wäre fabelhaft, würde ich befürworten, wenn es da so einen Filter gäbe.
Auf jeden Fall. Aber was glaubst du denn, woher diese heftige Verteidigung des Männerfußballs durch diesen Männertypus kommt? Man hat ja auch das Gefühl, das lässt nicht nach. Also dass zum einen der Männerfußball gegen eben weibliche, in Anführungszeichen, Einflüsse, also beispielsweise Expertinnen und so weiter, verteidigt wird und auf der anderen Seite immer wieder so eine Abgrenzung postuliert wird und immer wieder betont werden muss, wie scheiße eigentlich Frauenfußball ist.
Also was mir oft so begegnet, ist ja seltenst irgendwas Verbales eher. Ich finde dieses Nonverbale super interessant. Also eher so eine Art Hilflosigkeit, wie funktioniert denn das jetzt, wenn da eine Frau mit in der Sendungsvorbereitung ist? So fing das also so Berührungsängste. Ich glaube, das ist das Wort. Richtig krasse Berührungsängste und die sie sich selbst auch nicht nehmen können, weil sie halt nicht wissen, wie. Und was natürlich dann dementsprechend von mir gefordert ist oder darin fordere ich mich auch, weil ich mein Wunsch ist es, in einem Umfeld zu arbeiten, wo wir eine schöne Ebene haben. Und da habe ich nicht die Erwartung, dass es vom Gegenüber geschaffen wird, wenn da diese Art von Hilflosigkeit gegeben ist. Und dann mache ich halt immer den ersten Schritt. Ne? Das ist so, damit bin ich jetzt auch mittlerweile d'accord. Ich muss dann natürlich, wenn ich jedes Mal den ersten Schritt auch irgendwie mache, brauche ich dementsprechend auch die Regeneration, das merke ich halt auch einfach, weil das ist halt echt ein Energiefresser. Jedes Mal liegt es halt an mir, oder sagen wir mal zu 90% liegt es an mir, inwiefern die Ebene geschaffen wird. So, das ist schon, ich sag mal so, wenn ich dafür bezahlt werden würde, dann wäre die Summe aber nochmal ordentlich höher.
Ich wollte gerade sagen, also weil eigentlich sind wir da ja auch bei so einem Mental Load-Thema. Also da ist total klar, dass die Frau in der Konstellation das irgendwie machen muss. Und also streng genommen müsste man dann sagen, alles klar, mache ich bringe das mit, ich moderiere das irgendwie hier an in der Gruppe, ich schaffe da irgendwie die Voraussetzungen dafür, dass wir alle auf eine Augenhöhe kommen. Und dafür ist aber mein Honorar auch höher als das von allen anderen. Und relativ sicher ist das nicht der Fall.
Richtig, also es ist ja... Also ich manage mich ja seit 3 Jahren selber und dementsprechend führe ich auch die Verhandlungsgespräche und ich gehe halt klar mit der Forderung rein, hey, wie kommen wir zusammen, wie gestalten wir Equal Pay, auch von Seiten eures Unternehmens sollte das eine Guideline sein, auch hinblicklich Entgelttransparenzgesetz. Die Forderungen werden auch vom Staat einfach jetzt klarer gezogen. Ja, da kommt direkt ohne Blase, ja, aber ich hätte ja die Reichweite nicht und den Wert nicht. Und das dann auch, ich sag mal so, nicht in Zweifel in mir auflösen zu lassen, sondern einfach zu sehen, dass da eine Resignation ist und sie nicht anders wissen, wie zu argumentieren. So. Und das ist so jetzt die Position, die wir halt als erste Frau ja auch in dem Kosmos jeweils haben, weil es ist ja immer nur diese eine Frau bisher an dem Tisch, an dem ExpertInnen-Tisch. Und dann auch mit dem Blick zu sagen, so, okay, ja, aber wenn die zweite irgendwie mal dazukommt, vielleicht schaffen wir da mittlerweile das Thema ein bisschen aufzureißen, ja.
Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, also der Blick ist einerseits eindimensional und andererseits auch eine totale Selbstüberhöhung desjenigen, der drauf blickt, weil wenn man nämlich mal in Reichweite, wenn man Reichweite kannst du ja eigentlich nur übersetzen in sowas wie viele Leute erreichst du über deine Kanäle, was soll Reichweite sonst sein? Und wenn man drauf schaut, wie viele Leute erreichst du über deine Kanäle, dann erreichst du vielleicht weniger Personen, Einzelpersonen als irgendwie ein ehemaliger männlicher Nationalspieler, der neben dir steht. Das ist halt leider so. Aber du erreichst ja eine ganz andere Zielgruppe. Also es ist ja eigentlich ein Problem der Sender, dass sie nicht erkennen, dass diese Zielgruppe einen totalen Wert für sie hätte, die sie durch dich sich neu erschließen können. Das heißt, eigentlich bist du damit schon mal wertvoller geworden. Und zu sagen, du bist weniger wertvoll, ist ja unterm Strich eine Frechheit, weil sie erschaffen ein System, in dem sie festlegen, welcher Wert wird irgendwie welchem Parameter zugeschrieben. Und dieses weniger Wert, das ist ja etwas, was sie in diesem Moment festlegen, was mit der Realität überhaupt nicht d'accord gehen muss. Und tatsächlich auch nochmal eine Frechheit einfach zu sagen, ja, aber du bist ja weniger wert. Ja, wenn ich weniger wert bin, dann sucht euch doch jemanden, der mehr wert ist. Ja, auch ganz einfach.
Ja. Ja, und sie können diesen Wert auch behaupten. Also ich meine, wir haben ja auf der einen Seite die digitale Welt, aber wir haben auch noch die analoge Welt. Mhm. So, was mache ich denn da? Was ist denn, sage ich auch so, was ist denn das Anforderungsprofil an mich? Was wollt ihr von mir? Können Sie auch schon mal nicht wirklich was sagen. Und ich sag mal so, ich kann das jetzt, sage ich mal, auf dem Arbeitsmarkt, abseits des Fußballs, so, ich muss halt gewisse Anforderungen mitbringen, sei es jetzt irgendwie hinsichtlich meines Studiums oder bei der Polizei ein Studium. Ich habe ja am Internationalen Fußballinstitut auch noch ein Analysestudium gemacht. Also all diese Themen, Weiterbildung, Entwicklung, das ist ja ein Self-Invest meinerseits, was am Ende ja als USP oder den ich als USP setze.
Ja.
So, und das wird halt nicht gesehen. Danach wird gar nicht gefragt. Ich drop das dann halt schon klar, weil ich schon auch fordere, ey, so, warum wollt ihr mich so?
Ja.
Das ist a long way to go. Und dann, also teils ist es auch dann echt, dass ich reinfahre ins Unternehmen, sage so, hey, so, ich komme zu euch. Ich will es vor Ort. Ich will es nicht mal eben am Telefon oder per Mail, sondern lass uns zusammensetzen und lass uns da gucken. Ja, und am Ende des Tages denke ich mir auch so, okay, wofür bin ich jetzt nach München oder sonst wo hingefahren, hier von ganz oben? Na gut, aber es ist halt der Anfang, ne?
Aber was für Erfahrungen machst du denn? Also gibt es wirklich irgendwie, erreichst du Leute in diesen Gesprächen? Hast du das Gefühl, also natürlich sicherlich nicht jede Person, mit der du sprichst, aber hast du das Gefühl, dass das trägt schon zur Veränderung bei, diese Gespräche ebenso auch zu führen, weil es ist ja sau anstrengend.
Ja, es ist auch anstrengend, was ich halt einfach schätze, dass wir, egal mit wem ich dort im Verhandlungsraum sitze, wir dennoch auch wenn mir entgegengeschleudert wird, ich hätte keinen Wert, wir immer irgendwie eine Ebene schaffen. Also es ist auch bisher also kein einziger Fall gewesen, wo ich gesagt habe, ich verlasse jetzt den Raum, weil wir kommen nicht zueinander. Das ist ja auch, in meinem Sinne ist ja auch nicht dann zu brechen, zu sagen, ja, aber ihr zahlt nicht Equal Pay und zeigt mir nicht mal meine Gender Pay Gap auf. So mache ich das nicht, ich bin jetzt weg. Sondern es ist ja auch in meinem Sinne zu sagen, weil mir, also zum einen, das wirklich richtig Freude bereitet im Fußball, an den Spielen meine Expertise, meine Erfahrung zu teilen mit den KollegInnen und dann auch zu sehen, das Unternehmen wird sich von heute auf morgen nicht um 360 Grad drehen. Und genau da halt hinzukommen, dass ich die Forderungen stelle und wir dann auch einen Ausblick setzen können. Und das Interessante ist tatsächlich, weil ich recherchiere dann teils ja oft auch vorher, dass natürlich eine andere Sensibilität ist, wenn die jeweiligen Verhandler des Unternehmens Töchter haben.
Da weiß ich
Das ist
immer gar nicht, was ich
ein.
dazu sagen soll. Also, weil dieses Väter, die zu so Schmalspur-Feministen werden, weil sie eine Tochter bekommen und jetzt plötzlich wollen, dass es der möglichst gut geht, das ist halt, die sehen sich als Teil der Lösung, aber also, puh.
Ja, es ist, ich sag mal so, das ist ja mein Manipulationshebel in
Okay.
den
Ja,
Verhandlungen. Also
klar,
so.
nachvollziehbar.
So, und dass natürlich damit das große Ganze noch nicht getan ist, um Gottes Willen, das steht außer Frage, das ist klar. Es sind so diese kleinen, die Mini-Kieselsteine, die man versetzt. Ich sag's mal so.
Das erinnert mich ja ein bisschen an die Verhandlungen des Spielerinnenrates der
Oh ja.
Nationalelf mit dem DFB. Da ist ja auch nicht immer Wertschätzung vordergründig gewesen, ne?
Er ist die größte Katastrophe. Das ist ja identisch, auch mit dem, wie es jetzt bei mir passiert, auf TV-Ebene. Na, da wurde dir auch immer suggeriert, dass du keinen Wert hättest. Ja, die Einnahmen sind ja so gering. Also von welchem Geld wollt ihr denn? Und wenn wir dann aber mal gefordert haben, naja, wie sind denn die Einnahmen? Wie sind denn die Geldtöpfe? Naja, da kam ja wieder irgendeine Transparenz. Und wenn man dann nochmal konfrontiert hat, ja gut, aber wenn ihr aus Marketing-Sicht kommt, dann, wenn in der Position des DFBs bezüglich Männerabteilung über 10 Leute am Start sind und bei den Frauen setzt ihr nur eine besetzt ihr nur eine Position, da ist ja schon mal ein Verhältnis nicht ganz korrekt.
Nee.
Ja, und dann kommt so, und dann kommt ja auch nichts mehr, ne?
Und dann könnte man ja mein Lieblingsthema Grüße gehen raus auch noch über die Verbotsphase sprechen und wie die Entwicklung des Frauenfußballs halt einfach immer und immer wieder ausgebremst wurde. Und dann halt zu sagen, naja, guck mal, bei den Männern hat es ja irgendwie voll was entwickelt, wie toll das gewachsen ist, halt so ein bisschen, ja, na gut, und außerdem seid ihr ein e.V. und vielleicht habt ihr dann da irgendwie eigentlich auch Ansprüche an euch selber, die ihr haben müsstet. Ich fand es ganz lustig. Ich habe in deinen alten T-Online-Kolumnen noch ein bisschen gelesen vor der Aufnahme, dass du in einer geschrieben hast, nachdem du den DFB kritisiert hast, kam dann direkt ein Anruf von wegen, was das eigentlich soll. Cooler wäre es ja eigentlich, wenn ein Anruf käme, wo man sagt, hier, Tabea, wir kennen uns ja auch schon lange und wir finden das total spannend, was du da einbringst. Die können ja dann auch sagen, wir hätten uns einen anderen Ton oder einen anderen Ort dafür gewünscht, steht ihnen ja frei, aber lass doch mal zusammensetzen. Warum passiert sowas so selten?
Ich glaube auch, weil die Angst einfach zu groß ist. Also das ist ja dann auch in den Gesprächen selbst dieses. Wenn du mit beiden Beinen in diesem DFB-System, Verbandssystem hängst, bist du ja gefangen in Abhängigkeiten, bist du gefangen von den Stimmen der jeweiligen Landesverbände. Dann willst du ja auch irgendwie zielgerichtet bei der UEFA auch irgendwie einen Sitz haben. Also die Karriereleiter, die lässt deine Füße stillstehen. Ich glaube, also so erkläre ich mir das halt, ne? Weil dieses, eigentlich ist es doch ein Geschenk, denke ich mir, zumindest ist es aus meiner Sicht so, wenn du halt Spielerinnen und Spieler hast, die Bock haben. Man sieht es ja in Norwegen, in Dänemark, wo man Wege gefunden hat, um auch equal die Prämien
Ja.
auszuzahlen. Und was das ja auch für ein, also wieder auf Marketing, PR-Ebene
Ja.
gesehen, was das für ein Vorteil hat, was das für positive PR ist. Ist doch geil.
Ja. Hast du eine Erklärung für dich dafür, warum die Leute, also du hast das jetzt gerade schon gesagt mit der Karriereleiter, aber man hat ja schon das Gefühl, immer mal wieder stellt der DFB eine Person ein, wo man denkt, oh, da könnte sich jetzt tatsächlich was tun. Und stattdessen hat man dann das Gefühl, dass der Person so die Kanten abgeschliffen wird und das auch überraschend schnell geht. Und klar kann man, wenn man dann im System drin ist, nicht mehr nach außen das System die ganze Zeit lautstark kritisieren, aber der Druck von innen, also man bekommt nicht den Eindruck, dass der ausreichend aufgebaut wird und auch so ein Verständnis dafür, dass diese Themen halt eine Relevanz haben. Also es gibt bestimmte Sachen, mit denen man sich dann gerne, ich sag's mal, negativ schmückt, ja, und dann sagt, hier, guck mal, aber das haben wir doch irgendwie gemacht, keine Ahnung, wir verkaufen jetzt seit zig Jahren das DFB-Pokalfinale aus und wir haben Highlightspiele, dies, das. Die Tendenz ist auch so ein bisschen bei diesen Männerlizenzvereinen, die jetzt ihre Frauenteams haben, aber so ein richtiges Arbeiten, ein kontinuierliches Arbeiten an der Struktur, das fehlt eigentlich seit Jahren. Und wenn ich mir überlege, sorry, ganz kurz den Nachgedanken noch, die Artikel, die ich gelesen habe rund um die WM 2015, die Themen, die da drinstehen, die Forderungen, die da von Leuten aus dem Fußball der Frauen gestellt werden, es ist wirklich identisch. Du könntest meinen, du liest einen Artikel von 2025 und nicht von 2015.
Ja, das ist krass, ne? Und eigentlich fing die ganze Diskussion 2011 mit der Heim-WM schon an. Eine Erfahrung, die ich dazu gerne teile, weil ich habe es selbst erfahren, als ich bei Turbine Potsdam als Präsidentin kandidiert habe. Und das ja auch aus dem bewussten Grund, warum ich kandidiert habe und auch, dass ich ein 7-köpfiges Team aufgestellt habe, mit denen ich vorab, wir das komplette Konzept erarbeitet haben, auch gerade auf selbst Sponsoring, also wirtschaftliche Ebene, sportliche, infrastrukturelle Ebene und auch Netzwerk, selbst international, weil Ziel ist Champions League. Ich hatte ja vorher auch schon mal beigesessen bei so einer Versammlung, auch beim Vorstandsversammlung. Und deine einzige Stimme, die ist nichts wert, wenn du die Mehrheit gegen dich hast. Also ich konnte gar nicht irgendwas Innovatives einbringen, weil immer dagegen gestimmt wurde. Und man mich natürlich versucht hat, irgendwie auf deren Seite zu kriegen, die ist, ja, wir machen das aber schon ganz langsam. Das Ziel war natürlich eigentlich, mit meinem Gesicht zu werben und den Rest deckeln die aber. Mhm. Das war, aber habe ich gesagt, nee, das passt mit meinen Werten überhaupt nicht auf eine Ebene. Und deswegen bin ich ja dann raus und habe gesagt, okay, ich stell mich auf mit dem Konzept und mit meinem Team, weil wenn du was wuppen willst, brauchst du halt ja auch immer die Mehrheit. Gut, am Ende hat es überhaupt nicht funktioniert, weil ich die Position nicht inne hatte dann als Präsidentin. Und dann hat man ja auch sehr schnell gesehen, in welche Richtung das gegangen ist, weil einfach die Ausgangslage, man hat nicht dran gearbeitet, als mehrheitliche Überzeugung. Und das fehlt mir halt komplett, wirklich komplett beim DFB, diese 100-prozentige Überzeugung, dass wir einen richtig geilen Case des Fußballs der Frauen haben, ein innovatives Investmentmodell gestalten können, so wie es der Männerfußball nicht ansatzweise hinkriegen würde. Zu sagen, wie ich gucke immer gerne nah in die USA, besonders gut, weil Anja Mittag ist jetzt bei San Diego Wave und da ist unter anderem ja auch eine Gründerin, die Kara Northman, die auch Co-Gründerin von LA ist, von Angel City. Und wie sie das geschafft haben, weil die war letztens in Hamburg mit Victoria Berlin, waren im Austausch, wie du es schaffst, zu investieren, weil Leistungssport, da ist eine ordentliche Summe hinter. Und das ist ja vielen auch nicht bewusst. Inwiefern du quasi einen eigenen Kreislauf schaffen kannst, wovon alle partizipieren, wo auch die Mitglieder von partizipieren, die Locals, die selbst nicht mehr Mitglied des Vereins sind, sondern auch drumherum alles von partizipiert, von denen, Summen, die dir einnehmen, und wir reden da über Millionen von Euro, das einfach als, ich sag mal, als gutes Geld und ohne dieses, weil du kannst ja Spielregeln aufstellen, die Sorge in Deutschland ist immer, ja, dann kommt da einer und dann sind das deren Anteile und dann haben wir Mitglieder aber gar kein Mitspracherecht mehr. Und diese Angst auch spricht in meinen Augen wieder für unsere Kultur. So, wie können wir das halt beispielsweise im Frauenfußball anders gestalten? Mit klaren Spielregeln, mit einer 100-prozentigen Transparenz, dass ich das als Mitglied oder vielleicht auch nicht Mitglied, aber Fan nachvollziehen kann, was da für Geldströme fließen. Das weiß ja immer keiner.
Ja, das Thema Victoria Berlin und auch InvestorInnen würde ich gerne später nochmal kurz drauf schauen, weil du jetzt gerade Turbine angesprochen hast. Ich glaube zwar, dass die meisten Leute, die diesen Podcast regelmäßig hören, so ziemlich alles einordnen können, was du schon getan hast, aber ich würde trotzdem mal einen ganz kurzen Schwenk durch die Biografie machen quasi. Die Kandidatur bei Turbine Potsdam zur Präsidentin war 2021. Da bist du angetreten gegen Rolf Kutzmutz, der dann letztlich auch relativ knapp, muss man ja sagen, mit 110 zu 100 bei 4 Enthaltungen die Nummer für sich entschieden hat, um dann ein Jahr später zurückzutreten. Und ich sag mal, der Rest ist Geschichte, leider. Genau. Du hast selber in dein Jugendclub war der SG Freiburg Ödergard. Deine Trainerin Inge Bajema taucht auch immer mal auf mit Einwürfen und Zitaten so über ihren Blick auf den Fußball, finde ich ganz spannend. Dies habe ich jetzt gesehen. Also von 25 habe ich das letzte, den letzten Nachweis ihrer andauernden Trainerinnentätigkeit gefunden. Da stand schon auf so einem Instagram-Post von ihrem Verein mit so einem Zwinkersmiley dabei, die Inge. Eigentlich will sie immer mal aufhören, aber so richtig kann sie dann irgendwie auch nicht loslassen. Du bist dann mit 14 zur Turbine aufs Internat. Gibt auch wiederum ein altes Interview mit deiner Mutter, die gesagt hat, sie hat immer so damit gerechnet, mit dem Fußball, dass du wahrscheinlich so mit 16 dann irgendwie mal Richtung Internat dich bewegen wirst wohl. Die Turbine Potsdam hat dann damals, ich sag mal, verkürzt einen Blick auf dich geworfen und gesagt, boah, nee, die wollen wir bitte sofort. Du bist, wenn ich das richtig weiß, die jüngste von drei Kindern, ne? Und dann, nachdem du dann auch weg warst, war bei deinen Eltern tatsächlich das Nest also leer und auch ein bisschen früher, als sie wahrscheinlich damit gerechnet haben. Genau, und deine erste Meisterinnenschaft war mit den B-Juniorinnen 2008. Du hast dann erste Einsätze auch im zweiten Team gehabt und bist anschließend in den A-Kader gewechselt, wo dein erstes Spiel am 17. September 2008 gegen Bad Neuenahr war. Und im ersten Spiel hast du auch direkt das erste Tor geschossen. Und ein kurzer Blick auf die nationalen Titel. 4 Meisterinnenschaften durchgängig von der Saison 2008-2009 an, 4-mal hintereinander. 3-mal habt ihr den DFB-Hallenpokal gewonnen und 2-mal wart ihr Finalistin im DFB-Pokal, habt es aber leider beide Mal verloren und dann natürlich der Champions League-Sieg 2009-2010. Und international bist du U17 Europameisterin geworden, damals in der Schweiz, U20 Weltmeisterin in Deutschland und du gehörst der mittlerweile komplett abgetretenen Generation der Olympiasiegerinnen in Rio an. So, was ich ganz spannend finde, du bist ja dann am Ende deiner nationalen Karriere oder beziehungsweise am Ende deiner Vereinskarriere so rum noch zu Arsenal gewechselt, hattest da aber schon Probleme mit dem Knie und bist dann da nur noch zu 3 Kurzeinsätzen gekommen. Und in der Zeit bei Turbine Potsdam hast du, ich glaube, bis auf die letzten 2 Saisons die ganze Zeit unter Bernd Schröder gespielt. Einerseits ist natürlich Bernd Schröder auch mit allem, was er in die Turbine investiert hat, menschlich und sicherlich auch mit seiner Expertise eine totale Legende in diesem Verein. Andererseits ist das ja jetzt sicherlich nicht, würde ich mal vermuten, ein Typ, der wie soll ich sagen, aus seinem Herzen eine Mördergrube macht oder so. Also wie ruppig ging es denn da zu mit Bernd Schröder bei der Turbine?
Na, sein Wort zählte. Im Sinne von das, was er halt gesagt hat, ob das jetzt irgendwie mit Verstand war, was die trainingswissenschaftlichen Kenntnisse angeht. Und Balance.
Bei wissenschaftlich lachst du schon.
Ja. Und die Belastungssteuerung, also Balance zwischen Entlastung und Belastung. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwie mal Entlastung hatten. Das war dann eher, wenn ich die AU eingereicht habe, einen Krankenschein oder halt verletzt war. Gut, dann gehst du auch sehr schnell wieder in die Reha. Also ich sag mal so, ich meine, das sind ja Spielerinnen wie Viola Oderbrecht, Anja Mittag, Babette Peter, Nadine Kessler, Josie Henning, Lira Alushi, Jenny Zietz, wir haben halt alle unsere Knie kaputt.
Ja.
Also ich glaube, also wir haben einen sehr hohen Preis gezahlt für die Zeit, die wir bei Turbine Potsdam unter Bernd Schröder trainiert und gespielt haben, der am Endeffekt sehr erfolgreich war, was die Titel angeht, das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal an so einer Rückschau denke, so hätte ich damals irgendwie was anderes gemacht? Nee, hätte ich auch nicht.
Aber so. Tatsächlich ist es ja spannend, dass du dann all die Jahre geblieben bist, oder? Ich meine, du hast ja sehr gut gespielt und hast, wie gesagt, diese 2015er WM, da warst du schon auch so bei den Shooting Stars, kann man sagen. Du hättest ja sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, früher mal zu wechseln, ne? Was hat dich gehalten? Ich auch.
Mein Studium bei der Polizei.
Okay.
Weil ich habe mich ja bewusst, ich habe 2011 Abi gemacht, dann hatte ich ein Jahr Findungsphase, weil zu 2012 dann die Möglichkeit gekommen ist mit der Sportfördergruppe der Landespolizei im Land Brandenburg. Und das hieß halt, du verpflichtest dich 5 Jahre für dieses entzerrte Studium, was eigentlich 3 Jahre geht. Und das war, wo ich gesagt habe, okay, das ziehe ich durch und dann gehe ich nochmal raus.
Ja, und hast ja dann auch direkt, ne, 2017 bist du Polizeikommissarin geworden und dann 2018, 19 zur Arsenal LFC gewechselt.
Ja, ich hatte vorab schon ein Angebot aus Lyon. Ich habe mir auch vor Ort alles angeguckt gehabt. Und der Präsident meinte auch so, ja, wir kriegen das auch hier mit der französischen Polizei. Und ich so, nee. Also es ist ja sehr charmant. Und da habe ich aber gemerkt, so nee, hatte ich schon 3,5 Jahre rum, boah. Weil ich weiß, wenn ich da gegangen wäre, hätte ich dieses Studium nie mehr im Nachhinein durchgezogen. So, da musste ich jetzt einmal durch. Ich habe einmal mit Emma Hayes, die ist nach Berlin gekommen. Da haben wir uns in Berlin getroffen, weil auch das Angebot von Chelsea stand. War ein fabelhafter Abend in einem deutschen Lokal. Ich glaube, 7 Stunden haben wir da gesessen. Und über Gott und die Welt und Prinzipien im Fußball und viel mehr aber das Pädagogische geredet. Und dann hatte ich da für mich aber auch klar, dass es noch zu früh ist aufgrund meines Studiums.
Und mit dem Studium, ich finde ja, wenn man dich so mitbekommt, also man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein mit so Adjektivzuschreibungen, aber ich glaube, freiheitsliebend ist jetzt irgendwie kein Begriff, bei dem du zurückschreckst und denkst, nee, um Gottes Willen, da sehe ich mich ja gar nicht. Und irgendwie schon auch so ein bisschen so out of the box denkend und handelnd. Ja. Man kriegt das ja auf den ersten Blick von außen nicht so richtig mit dieser Polizeinummer unter einen Hut. Wie passt das für dich zusammen?
Ich hatte als Kind den Kindheitstraum, Polizistin zu werden. Und irgendwie war es dieses, wenn ich irgendwie mir was in den Kopf gesetzt habe und irgendwie ja auch, ich war wirklich überzeugt davon, dieses, weil ich finde irgendwie dieses Faire, das Gleichberechtigte, lass mal gucken, dass wir hier alle auf dem Planeten eine coole Zeit haben, so das ist so mein Drive, dass ich den auch irgendwie dann in der Behörde gesehen habe.
Na, wenn das mal so wäre, wäre ja schön. Also nicht, dass es nicht PolizistInnen gibt, bei denen das so ist, aber es gibt halt leider auch nicht ganz wenige. Wir wissen das alle. Kannst du dir nach wie vor vorstellen, in dem Beruf auch zu arbeiten?
Nee, generell, weil ich jetzt, also ne, wie du ja auch schon beschrieben hast, dieses Freiheitsliebende, diese Autonomie ist, also steht über allem. Und es macht so Sinn, dass ich gerade auch als Ich-AG unterwegs bin, weil ich einfach merke, ich war so lange fremdgesteuert, auch in dem Sportsystem, also gerade im Fußball ja auch. Und dass ich jetzt einfach, guck mal, ich war über 14 Jahre in diesem Sportsystem. Und dass ich das jetzt einfach liebe, die Dinge in einer Selbstbestimmung zu erkunden, zu erfahren, mich auf der Ebene weiterzubilden, wo ich großes Interesse habe. Und das sind halt einfach menschliche Fähigkeiten, zu was sind wir fähig, gerade auf mentaler Ebene, arbeite da mit einem Hirnforscher zusammen, was mir super viel gibt, aufzeigt, ich eine komplette verändertes Training habe und das Krasse ist, ich arbeite jetzt so seit 2,5 Jahren daran und ich bin fitter wie zuvor in der aktiven Leistungskarriere.
Das
ist rein von den Messdaten von der letzten Leistungsdiagnostik nochmal bestätigt worden, dass ich einfach viel, viel krassere Fähigkeiten jetzt habe, also gerade auf der mentalen Ebene, weil ich sehr viel mental arbeite. Und das natürlich einen viel größeren Einfluss auf die körperlichen Fähigkeiten hat. Das ist krass. Und sowas hätte ich nicht erfahren, wenn ich in dem System der Polizei geblieben wäre.
Und das tatsächlich durch die Arbeit mit dem Hirnforscher, sagst du?
Ja. Ja, voll.
Magst du sagen, was ihr da so macht?
Ja, voll gerne. Also das, was wir erstmal erkannt haben im Blutbild, wir hatten ein Blutbild gemacht, wie ich es so zuvor nie gemacht habe, selbst bei den Sporttauglichkeitstests nicht. Also bei mir hat man also Diabetes-Typ auch gesehen. Typ 2 ist bei mir, diese Altersdiabetes. Mhm. Cholesterin, Lipoprotein A, das ist quasi, ich habe ein Herzinfarktrisiko, habe ich mit 31, knapp 32 diagnostiziert bekommen, wo ich mir dachte so, hä, wie geht das? Ey, ja. Ich war 15, 14 Jahre im Sportsystem, so wow. Und einfach eine komplette Fehlsteuerung von Seiten des Treibstoffes, sage ich immer, was ich zu mir genommen habe, weil gerade auch im Fußballsport, was haben wir immer gegessen? Pasta vorm Spiel, eigentlich immer irgendwie Pasta, selbst in der Regeneration. Nach dem Spiel war eine Pizzabestellung für bei den Auswärtsfahrten. Und halt nicht wirklich die langkettige Energie zu mir genommen habe, wo ich auch gut regeneriere, sondern immer schnelle Energie. Und das ist auch ganz oft im Fußball, siehst du das auch so, ab 75. Minute werden sie müde, weil einfach die kurze Energie, die ich in mich reinstopfe, halt dann einfach tot ist. So. Mhm. Und solche Sachen halt, was ich, die Arbeit explizit auch, ich mache gerade ganz viel über die Atmung, bewusstes Ein- und Ausatmen mit Atemtechniken, dass ich mittlerweile innerhalb, wenn es stressig ist, beispielsweise auch bei Sendungen, Stadion voll, jetzt bei Männerspielen beispielsweise, dann ist im Sendungsverlauf noch eine Veränderung, hier kommt ein Trainer zu spät, wir füllen jetzt hier nochmal die Zeit anders, dann ist da Werbung, also ganz viel. Da brauche ich 3 Atemzüge und bin wieder voll im Fokus, bin voll innerhalb kürzester Zeit, mein Puls runter und bin in dieser Ausgeglichenheit, was mir quasi den Raum gibt, situativ Dinge aufzugreifen. Deswegen sind meine Vorbereitungen ja auch auf jedes Spiel, schon als Spielerin und jetzt auch, also minimalst. Mhm. Ich gehe mit 3 Facts, wo ich sage, okay, das ist mein Gerüst, gehe ich ins Spiel. Mhm. Und der Rest passiert intuitiv. Sowas halt. Ne? Du siehst es bei Cristiano Ronaldo auch, wo eigentlich, sage ich mal, das fällt mir auch sehr oft auf im deutschen Journalismus oder auch im deutschen Fantum, wie man Cristiano Ronaldo belächelt, wenn er sich bei dem Freistoß auf die Schussposition vorbereitet. Wie er dann da steht, wie er atmet. Man muss mal beobachten, der hat 3 Atemzüge und der reguliert seinen Puls damit runter, um dann den Flow zu haben, den Fokus zu haben.
Wobei ich so ehrlicherweise mit Cristiano Ronaldo ganz andere Problemthemen habe, als die Frage, ob er jetzt irgendwie lächerlich irgendwie beim Freistoß rummacht oder nicht. Also das da finde ich wirklich schlimm, wie unkritisch der nach wie vor vielfach gehypt wird. Da kannst du halt, finde ich, den Sportler nicht von dem trennen, was sonst passiert ist. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ne? Mit dem Atmen, ne?
Ja.
Was ich noch ganz spannend fand mit, also erstmal vielen Dank für die Ausführung, finde ich total interessant. Und klar, Atmung ist, glaube ich, was einerseits so bekannt und klar ist, was das für eine Wirkung hat und andererseits aber trotzdem in der Umsetzung und in dem, wie man es mit einbezieht, total underrated so, also weil Atmung macht einfach alles aus. Was ich bei deiner sportlichen Geschichte noch total interessant fand, du warst tatsächlich, ich komme noch einmal auf diese WM zurück, weil es für diese Generation spricht, seinerzeit in der Startelf die einzige Spielerin, die rein in Mädchenteams sozialisiert wurde. Und diese Debatte, braucht man das mit den Mädchen und auch mit den jungen Frauen, die gegen Jungs oder junge Männer spielen und wie ist das mit der Wettkampfhärte und bla 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 und diese, also ich finde persönlich unsäglichen Testspiele gegen männliche U15 und weiß ich nicht was. Ich habe deine Trainerin vorhin angesprochen, Ingeborg Jemmer, die zu dem Thema dann auch immer mal befragt wurde. Also es gibt einen schönen alten Artikel über dich, da wirst du genannt, die Frau fürs Grobe. Und in dem Text wird sie halt eben auch dazu befragt, also wie ist das eigentlich? Und sagt dann, sie versteht überhaupt nicht, also diese Haltung, dass Mädchen die ganze Zeit mit Jungs spielen, die werden die viel besseren Spielerinnen technisch und auch durchsetzungsfähiger, wenn sie in Mädchenteams spielen, und diese Pseudo-Wettkampfhärte, die man davon bekommt, dass man irgendwie von einem 15-Jährigen umgehauen wird, also die bringt irgendwie niemanden weiter. Wie würdest du es denn selber heute betrachten? Du hast ja auch den Vergleich mit deinen vielen Mitspielerinnen wie eine Alex Popp, die eben sehr lange mit den Jungs gespielt hat.
Ich hatte ein Training, ich glaube, ich war 11 oder so mit den Jungs, und nach diesen 60 Minuten bin ich gegangen, dachte mir, ich komme hier nie wieder hin. Aus dem Grund, weil ich meine, da können die Jungs jetzt nicht wirklich viel für, das sind ja dann oft die Erziehungsberechtigten, die Eltern und auch der Trainer. Ey, in dieser Spielform haben die mir so gut wie kaum den Ball zugespielt. So. Und da dachte ich mir so, ne, mit euch nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, dass aus dem Bericht die Frau fürs Grobe, ich würde viel sagen, vielleicht war ich die athletischste Spielerin. Weil was mich ausgemacht hat in den jungen Jahren, dass ich vielseitig unterwegs war. Ich habe Leichtathletik gemacht, ich war Reiten, ich habe Kinderturnen jahrelang gemacht und dann damit ja auch so ein bisschen so dieses Rangeln, also auch ein bisschen Kampftechniken und sowas. Also ich habe eine viel ausgeglichenere Athletik gehabt wie jeder Junge auch in meinem Alter. Und das ist für mich, und da geht auch großer Dank an meine Eltern, weil die mir tatsächlich auch verboten haben, zu früh in den Fußballverein zu gehen, weil du da direkt spezialisiert wirst. Zum einen wird dir oft, weil es sehr schnell leistungsorientiert wird, in den jungen Jahren, ey, da geht es einfach nur darum, dass du Freude daran hast, zu zocken.
Ja.
So. Und das hat Inge Beimer auch immer, das war immer der Raum, wo ich frei aufspielen konnte, einfach Fun zu haben an dem. Und das ist, sage ich auch, die Grundlage, die Freude am Spielen, was ich, klar gab es mal Einheiten, wo wir so Grundlagen, Ausdauer, Trainings oder High-Intensive-Trainings, wo ich auch mal mental das Kotzen gekriegt habe. Aber grundsätzlich in jedem Spiel, wo ich gespielt habe, hatte ich eine Freude an diesem Tanz mit dem Ball und den Mitspielerinnen. So, und das am Ende, ich war nicht die Spielerin, die auf irgendwelche Titel gespielt hat oder sonst dergleichen, sondern immer nur der Freude wegen. Die hat mir keiner nehmen können, weil das habe ich für mich wirklich habe ich beschützt. Und dementsprechend auch diese Konflikte bin ich eingegangen mit den Trainern, mit den Trainerinnen, im Sinne, mich auch zu schützen, zu sagen so, nee, ich weiß, auf wen Verlass ist. Und das war immer der Arzt und der Physio oder die Physiotherapeutin. Dann habe ich halt einfach mal was vorgeschoben und war nicht im Training. Das muss ich halt auch ehrlich sagen, ne? Oder das teile ich auch gerne, weil es gilt, glaube ich, für jeden, oder ich sage so, das ist ein Teil, warum ich letztlich so erfolgreich geworden bin, weil ich immer wusste, wann schütze ich mich. Super lange Lernphase. Ich meine, wie oft war ich dann dennoch verletzt, ne? Da habe ich es dann natürlich wieder voll verfehlt. Aber ich glaube, das ist eins der Themen. Und ich meine, wir haben ja auch mit gegen Jungs gespielt. Das war schon immer super amüsant. Das hat mir, was mir richtig Freude bereitet hatte, weil wenn du, ne, der technische Part und der taktische Part, da sind wir meist überlegen gewesen. Wir waren immer überlegen, was das angeht. Und dann kommt natürlich die körperliche Komponente, wo wir, wenn wir taktisch und technisch nicht auf 100% waren, dann haben sie uns ausgespielt. Das wird mir heute noch signalisiert, selbst auch im Profibereich, wie viel mehr Mädchen und Frauen annehmen, lernen wollen, verstehen wollen, wie die Jungs und die Männer.
Ja, voll. Einer, der darüber ganz viel gesprochen hat, immer, ist auch Horst Rubisch.
Ja.
Ich schaue jetzt tatsächlich, ich weiß schon gar nicht, wie ich meine Themen noch alle unterbringen soll in der Zeit, die wir haben. Ich würde auf jeden Fall gerne mal noch kurz auf das Thema Victoria schauen. Du hast USA und InvestorInnen schon angesprochen und auch dieses, dass du glaubst, diese Abneigung gegen InvestorInnen hat auch ein bisschen was mit deutscher Kultur und Angst zu tun. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man im Männerfußball schon auch an vielen Stellen gesehen hat, wie das in die Hose gehen kann. Und wenn natürlich lediglich einzelne Teams in einer Liga InvestorInnen haben und man nicht beispielsweise Unternehmen oder wen Einzelpersonen findet, die Bock haben zu sagen, ich investiere in eine Liga, also wenn wir jetzt bei dem ganzen Thema sind mit der FBL e.V. und was da auch momentan noch in der Schwebe und im Konflikt ist mit DFB und so, fehlt ja für ein ganzes Konstrukt irgendwie Geld, dann habe ich ja auch nicht eine insgesamte Weiterentwicklung, von der alle profitieren. Siehst du tatsächlich die ganzen InvestorInnen-Modelle rein positiv oder hast du auch irgendwo Kritikpunkte daran?
Ich glaube, dass für mich stellt sich das damit, habe ich einen männlichen kapitalistischen Anspruch oder habe ich einen weiblichen kapitalistischen Anspruch?
Weil es ist echt so einfach.
Ja, für mich, ich merke das ja so krass, dieses, also zum einen an mir selbst, weil ich meine, ich bin da mit einer Summe rein, weil mich dieses Konzept, der Drive, die klare Zielstellung interessiert und davon bin ich absolut überzeugt. Und am Ende des Tages merke ich, geht es mir überhaupt nicht um diesen Profit. So absolut gar nicht, dass ich am Ende irgendwie, dass ich die Marke trägt, dass ich am Ende irgendwie dann mir die Taschen vollhauen kann und wieder abzische. Das ist es zu 0%. Sondern das ist mein Anspruch, ist zu sagen so, hey, ich weiß halt einfach selber anhand meiner langen Karriere, wie teuer ich bin.
Aber streng genommen so, ne? Bräuchte man mit dem Ansatz, der ja total sympathisch ist, bräuchte man aber sehr, sehr viele Menschen, die so denken und handeln, um ein ganzes System Fußball der Frauen zu tragen. Weil das ist ja die Problematik, wenn du halt nur 1, 3, 5 Vereine hast, die so irgendwie finanziert werden, dann schmiert der Rest ja wieder ab. Dann habe ich auch keine allgemeine Entwicklung.
Ja, ich hatte das, das ist ja dann immer das Thema, also ich meine, wieso bin ich auf Victoria Berlin gekommen, so, ne? Das war ja, ich habe bei Turbine Potsdam kandidiert und dann parallel, beziehungsweise ich glaube 2 Jahre später kam das Thema auf. Ich habe natürlich mich auch ein bisschen schlau gemacht, so, weil ich möchte gerne den Strukturen des Mädchen-Frauenfußballs etwas Finanzielles zurückgeben, so. Mhm. Also gucke ich nach Angeboten. Von der SGS habe ich noch nie ein Angebot gesehen, nicht ansatzweise eine Vision. Wie wollt ihr was machen? So, das war in einem Interview, ich hatte mit Magenta ja auch eine Serie gedreht, da waren wir auch vor Ort im Austausch. Dieses, so ja, da wird dann halt rumgeheult, dass wir nicht diese Möglichkeit haben und sonst dergleichen. Ich so, so machst du mir das nicht schmackhaft, so machst du mir das nicht ansatzweise attraktiv, warum ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf SGS geben soll. So, das haut halt einfach absolut nicht hin. Und deswegen halt auch zu sagen so, was ist der Drive? Bist du selber überhaupt überzeugt davon? Das sind ja die wenigsten. So. Und wenn du nicht überzeugt davon bist, so, dann zische ich dir aber auch direkt wieder von alleine. Und ich glaube, das ist auch so ein, wir unterschätzen einfach, jetzt mal anhand der SGS, wir unterschätzen das extremst, weil was für ein genialer USP die haben. Ja. Das war genauso wie Turbine Potsdam, nur die sind abgestiegen. So, und warum nutzt ihr das nicht? Ja, da kriege ich keine Antwort drauf. Ne? Beziehungsweise nur Gründe, warum die Dinge immer nicht gehen, aber Gründe, warum gewisse Dinge vielleicht auch mal funktionieren könnten, die höre ich nicht.
Ja, das verstehe ich. Ich bin trotzdem, ich bleibe absolut kritisch, was diese InvestorInnen-Geschichten angeht. Ich habe aber auch keine gute Alternative aktuell, weil man halt sieht, dass weder die Vereine noch der DFB es alleine, ich sag mal, überspitzt auf die Kette bekommen. Und das, wie sie sich jetzt gerade überwerfen, was den FBL e.V. angeht und gleichzeitig gibt es überhaupt kein Konzept, wie dann ab der zweiten Liga alles angebunden sein soll, das ist halt auch nicht erfüllend. Da bräuchte es dann wieder das, was du vorhin gesagt hast, mehr ehemalige Sportlerinnen, die aktiv mit einbezogen werden in solche Prozesse.
Ja,
ich habe so viel, worüber ich gerne noch mit dir sprechen würde, was ich aber auf jeden Fall zum Ende hin noch kurz ankratzen würde. Vielleicht schaffen wir 2 Punkte noch. Zum einen, du podcastest schon eine ganze Weile, erst als Gästin und mittlerweile seid ihr Regular zu dritt mit Josie Henning und Anja Mittag. Und ich bin, also Anja hat sich am Anfang mal liebevoll drüber lustig gemacht, als es Twitter noch gab, bevor Elon Musk alles kaputt gemacht hat, because we can't have nice things, dass ich jede Folge 5 Minuten, nachdem sie veröffentlicht wurde, angefangen habe, zu hören und dann irgendwie immer auf Twitter mit irgendeinem kleinen Text dazu geteilt, weil ich das wirklich damals, als das ganz neu war, so erfrischend fand und diese ganze Art und Weise, wie ihr zu zweit oder zu dritt eben über Themen sprecht, komplett frei von der Leber weg, so viele Einblicke. Und ich habe mich immer gefragt, warum nicht viel mehr dieser Podcast auch thematisiert wird oder Themen aus diesem Podcast geschöpft werden. Ich meine, für euch ist es eigentlich ein bisschen Glück, dass ihr nach wie vor unter so dem Radar fliegt, dass ihr weiterhin da irgendwie macht, was ihr wollt. Und das würdet ihr wahrscheinlich heute auch so machen. Aber wirklich so in der Anfangsphase, da waren echt Themen, wo ich so dachte, also wenn 2 oder 3 männliche Nationalspieler diese Themen hätten, so über einen ehemaligen Bundestrainer sprechen oder so irgendwie über Trainingszusammenhänge oder so wichtige Themen, auch Mutterschaft und Fußball und also ja, wirklich halt mit Substanz und es rauscht aber irgendwie so vorbei. Also es hat eine Zielgruppe, aber die ist halt schon relativ schmal und das ist eigentlich total verwunderlich. Fragst du dich manchmal, wie das sein kann, dass nach dem Podcast eigentlich nicht ständig das Telefon klingelt und Leute sagen, Entschuldigung.
Also danke dir erstmal für die warmen Worte. Und ja, also das, wir wissen ja auch selber, so wenn wir es jetzt drauf anlegen würden, auch Thema Vermarktung und so, dann könnten wir da echt nochmal eine Sache anschieben. Oder dass wir jetzt auch, wir wollen ja seit einem Jahr auch live gehen. Einmal hatten wir ein Live-Event
im Fußballmuseum, ne?
Ja, genau. Und irgendwie sind wir dann aber alle 2 Wochen düdeln wir dann halt dann wieder in einer Folge. Und es ist ja nichts anderes wie 3 beste Freundinnen treffen sich und schnacken einfach mal über die letzten 2 Wochen, was so los war.
Genau.
Und irgendwie merken wir, dass wir uns das immer wieder so bewahren, weil das ist so ein, wir kreieren ja auf der anderen Seite auch mit den ZuhörerInnen irgendwie so einen geschützten Raum.
Total.
Und irgendwie finde ich das neben der ganzen Schnelllebigkeit und hier wieder Input, da Input, da kann man wieder was draus ziehen, da könnten wir auch gucken, dass wir da irgendwie finanziell was draus ziehen, finden wir das irgendwie schon wieder so unattraktiv. Also wir machen es ja halt auch einfach nicht.
Ja, und ich finde auch, also so toll das ist, dass ihr jetzt zu dritt seid, was bei dem zu zweit mit dir als gestern noch ein Tick cooler war als jetzt ist der Titel, weil mittags bei Henning das so gegriffen hat, dass man das Gefühl hatte, dann immer noch Anja mit ihrem Essen ist fertig und man hatte echt das Gefühl, wenn der Podcast losgeht, man geht so über den Flur in die Küche und setzt sich mit an den Tisch und man ist eigentlich die 4. Person am Tisch, die mit euch da irgendwie sitzt und irgendwie zuhört, also das ist schon ein Phänomen, finde ich, dass das so funktioniert, obwohl es ja eben auch für eine Öffentlichkeit ist oder in der Öffentlichkeit dann eben auch stattfindet. Und man merkt auch an den Kommentaren, auch von vielen, vielen aktiven SportlerInnen im AmateurInnenbereich oder einfach eben Personen, die sich für den Fußball insgesamt interessieren, was das den Leuten gibt. Das ist ja sicherlich auch eine schöne Erfahrung, oder?
Voll, was ich bei dem Live-Event auch so geschätzt habe, ist dieses, man sitzt mit 80 Menschen in einem Raum und man schafft auch so eine Art von Intimität. Also dieses Wohlfühlgefühl. Mhm. Man hatte das Gefühl, so weil es dann noch eine Fragerunde gab, dass auch Menschen, die sich vielleicht das sonst nicht getraut hätten, uns das da aber gefragt haben. Das meine ich jetzt beispielsweise mit Intimität.
Ja.
Sich das einzuräumen, auch mal dem Gefühl einfach, das Gefühl in Worte zu fassen, uns damit zu konfrontieren. Und das ist, sage ich mal, das gibt mir viel mehr Energie und das hat einen viel höheren Wert, wie wenn ich eine Vermarktungsstrategie habe und das halt irgendwie setze, damit wir mehr Follower und eine bessere Reichweite haben.
Ja, voll. Und diese Verbindung ist so spürbar und man lernt viel einfach über die Geschichte des Fußballs der Frauen, einfach darüber, dass ihr eure Erfahrungen teilt. Also ich finde wirklich, dass das was sehr Wertvolles ist.
Ach schön, ja. Das, also danke für das Feedback, weil das ist dann immer nochmal irgendwie so dieses, wir merken nämlich manchmal selber, dass wir noch viel mehr über wirklich unsere eigenen Erfahrungen reden können, weil für uns ist es selbstverständlich und für die wenigsten aber nicht.
Ja.
Und das wird mir gerade jetzt nochmal bewusst, deswegen danke dir nochmal. Das greife ich beim nächsten direkt auf.
Ich höre ihn mir wieder an, natürlich.
Ja.
Und vielleicht zum Abschluss noch als Ausblick auch. Du gehörst ja jetzt auch zum Expertinnen-Team für die WM in den USA. Was ich mich gefragt habe, wie fährt man aktuell darüber und wie kann man mit allem, was da passiert, ein Fußballfest feiern? Ich weiß, dass du an der einen oder anderen Stelle schon gesagt hast, die Werte des Fußballs, die oder des Sports, die bestehen ja und die kann man irgendwie mit dahin nehmen. Aber gerade bei solchen Großevents sind die ja sowieso, finde ich, immer schon sehr unter ferner liefen. Und jetzt fliegt man in ein Land, was gerade von einer Demokratie in eine Autokratie umgebaut wird und wo Leute abgeschoben und irgendwie aus ihrem Zuhause gerissen und Familien getrennt werden. Was macht das mit dir?
Es ist nicht das erste Mal, dass bei mir passiert. Durch meine vielen Reisen, auch gerade in Länder, wo die Demokratie hinterfragt wird, da rums ich ja voll rein, ne?
Mhm.
Manchmal ist es so auch ungeplant gewesen, weil ich habe meinen Rucksack auf und travel los, oft dann auch mit Josie zusammen und dann landen wir bei irgendeinem tiefsten Sportverbänden und denken dann irgendwie so, oh jojojo, wo sind wir hier schon wieder gelandet, und gehen in den Austausch und sind dann ja auch so frei auf. Ich meine, als queere Frauen rattern wir da in so männlich dominierte Räume rein und verstecken das ja auch nicht. Ich glaube, das ist dieses, was ich von Kindheitsbeinen auf mitgekriegt habe, loszulaufen mit meinen Werten, die ich lebe, die ich trage, in einer Präsenz und Selbstverständlichkeit in Räume reinzugehen, wo man meinen würde, dass ich da einen Hau weg mitkriege.
Mhm.
Und meine Erfahrung, die ich dann immer gemacht habe, ist dieses, du kommst da in Gespräche rein, du zeigst deine Perspektive auf, wo teils auch eine Dankbarkeit des jeweiligen Gegenüber mir geäußert wird, dieses Danke für die Sicht der Dinge und wie du das lebst. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Also Konfrontationstherapie. Wobei es ja in den USA sicherlich so ist, also dass da Menschen eigentlich ja genauso leben wollen und auch bis vor kurzem gelebt haben und plötzlich wird irgendwie alles auf den Kopf gestellt und klar, die demokratischen Mittel auf die Straße gehen, protestieren bei der nächsten Wahl, das Kreuz woanders setzen, sind natürlich da, aber momentan herrscht da ja schon an vielen Stellen und gerade queere Community sprichst du an, eine wahnsinnige Angst einfach.
Ey, voll. Und dann einfach nur dieses Bild, weil ich habe verhandelt, dass ich auch beim Finalspiel im Stadion vor Ort bin.
Mhm.
Wenn die Trophäe übergeben wird, hoffentlich an Deutschland, von Infantino und Trump und ich stehe da als queere Frau denen gegenüber und einfach ohne, dass ich irgendwas sage, man sieht es. Ich bin in dem Raum als queere Frau, wo diese beiden Herrschaften am Start sind.
So, ja.
Also ich glaube, diese Wirkung einfach mal so stehen lassen. Keine Ahnung, wie es mir dann in dem Moment gehen wird. Aber ich werde berichten können danach. Und auch, ich bin jetzt im Mai nochmal mit Josie auch in San Diego Wave bei Anja Mittag. Und da gucken wir uns das alles so ein bisschen an, weil natürlich auch mit Anja viel im Austausch sind. So, ey, wie nehmt ihr das vor Ort wahr? Und es ist so sinnbildlich dafür, wie wir in dieser Sportbubble auch uns selbst schützen. Weil in dieser Sportbubble kriegst du von den Dingen nicht viel mit. Du informierst dich natürlich, um Gottes Willen, das steht außer Frage. Nur du schaffst eine Wohlfühlschutzraum und in der reist du durch das Land.
Ja.
Bin ich das auch sehr gespannt.
Genau. Ja, das finde ich aber total spannend, dass du das sagst, weil das gilt es nämlich, finde ich, schon ein Stück weit aufzubrechen, wenn man eben aktuell hinfährt. Aber weil du das gerade angesprochen hast mit der queeren Frau. Ich habe mich ja immer gefragt, ob du eigentlich ein zufälliges, ungeplantes Coming-out damals auch in eurem Podcast hattest, weil ich erinnere mich nämlich dran, und ich weiß nicht, ich habe ihn beim Zähneputzen gehört, dass ihr da über die Themen irgendwie Partnerschaft und so weiter gesprochen habt und du dann so gesagt hast, du hast jetzt neulich mal irgendwie da ein paar Sachen gelesen und du hast für dich so festgestellt, du bist eigentlich pansexuell. Hattest du das vorher schon mal irgendwie öffentlich gesagt? Ist das was,
nee,
was in
nicht.
Dem Moment, ist es einfach in dem Moment so dann und dann war es in der Welt, ne?
Ja, und gerade hinterfrage ich die Ehe Und auch die
Wer
Monogamie.
nicht?
Also ich denke mir so, nee, Leute, weil also jede zweite Ehe wird geschieden. Also wie willst du mir das bitte noch schmackhaft machen? Und was, wie teuer das alles wird.
Ja.
Da kann ich 17 Reisen von machen. So. Ja. Nee, aber ich finde ja auch zum Thema Coming Out, ja, das war, ich wurde damals gefragt, ob ich einen Freund hatte. Ich so, nee. Und er so, ja, bist du dann Single? Ich so, nee. Und das war quasi das Gespräch mit einem im Interview mit einem Bild-Journalisten.
Okay.
Ich finde ja viel mehr, dieses Coming Out ist für mich, also ich benenne es gar nicht als Coming Out, sondern als Coming In.
Mhm.
So, weil, also ich, das ist mein Verständnis von Leben, von Freiheit.
Mhm.
Also ich bin jetzt quasi wirklich Teil des Lebens und nicht Teil einer Norm. Ich glaube, das ist es ja.
Mhm.
Also Coming In ist das neue Coming Out.
Spannend. Darüber muss ich jetzt mal nachdenken.
Ja.
Aber ich weiß, dass du heute noch einen vollen Tag hast. Und auch wenn ich, also ohne Witz, sicherlich noch eine Stunde weiter quatschen könnte, würde ich.
Wir machen einfach ein 2.0.
Genau. Ich habe gehört, das ist jetzt das neue Ding, wenn du in Podcasts zu Besuch
ja.
bist. Wir haben ja noch nicht mal über die vermaledeiten Bayern-Spieler gesprochen, aber brauchen wir auch gar nicht. Es ist oft genug drüber gesprochen worden. Ich finde, man muss ja dann, nur weil die Dinge aktuell sind, sie auch nicht wiederholen und wiederholen und wiederholen. Schön ist ja auch, weil du gerade irgendwie deine Podcast-Wochen hast, wenn du überall ein bisschen über andere Themen sprichst. Ich finde, wir haben jetzt heute ein paar Nischen vielleicht besucht, die sonst zuletzt noch nicht zu hören waren. Genau, und dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und entlasse dich auf den Hof zu den Schäfchen und zu allem, was da heute sonst noch so ansteht. Vielen Dank, liebe Tabea.
Danke dir auch und ich finde, wir können uns jetzt schon verabreden für eine weitere Folge im Herbst, wo wir den neuen Ligastart haben in einem Ligaverband. Vielleicht wissen wir dann mal ein bisschen strukturell, was abgeht. Und nach der WM, wie sie es angefühlt hat, in der USA gewesen zu sein.
Das machen wir super gerne, da freue ich mich drauf. Da nagel ich dich dann auch fest.
Ja, Deal. Also danke dir, ja?
Dir auch. Tschüss. Und tschüss. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich es vergesse, wünsche ich wunderbare 14 Tage. Ich glaube, man hat es gemerkt, dass ich mich sehr freue, wieder da zu sein. Außerdem war es mit der Tabea erwartbar angenehm. Und ihr passt bitte auf euch und aufeinander auf. Und bis in 2 Wochen. Tschüss.